Hallo und herzlich willkommen zu deinem KI-Lieblingspodcast, Layer 8.9. Hallo, liebe Barbara, we are back.
Hallo, lieber Jochen, da sind wir wieder zu eurem Lieblingspodcast. Endlich wieder. Wo waren wir denn?
Wo waren wir denn? Ich ich habe einen Hinweis, ich verrat's dir aber nicht, wo ich war. Also es ist wieder albern. Liebe Podcast-Zuhörer, ich habe eine Paris Saint-Germain-Mütze auf dem Kopf für diejenigen, die nur die Tonspur hören, damit ihr unser Geblödel hier auch versteht. Also ich war im Bayerischen Wald und nachdem wir erholt genug waren, haben wir uns dann einen Städteurlaub mit den Kindern gemacht. Sehr lustig, alle gratulieren immer meiner Frau zu dem Städteurlaub und meine Frau macht immer so ein ganz miesepetriges Gesicht. Die hat nämlich null Bock auf Paris. Es ist meine große Tochter, die nach Paris möchte. Ja.
Hätten wir auch das geklärt.
Hätten wir auch das geklärt, genau. Ja, also zurück aus Sommerurlaub. Bei mir ist es auch ein bisschen heftig vor dem Sommerurlaub gewesen, wie das so ist mit dem Sommer, mit den Urlauben. Ne? Man kennt das. Irgendwie kommen dann alle vorher aus den Löchern und wollen noch irgendwas. Und auf einmal ist der Terminkalender vor dem Urlaub doppelt so vollgestopft wie nach dem Urlaub. Grässlich. Aber ich bin wieder einsatzfähig. Wir sind wieder da. Und es ist auch tatsächlich pünktlich zu unserer Rückkehr etwas Spannendes passiert. Passt auch voll jetzt zum Paris-Einstieg. Oh je, jetzt muss ich meine schlechten Französischkenntnisse. Le Chat?
Le Chat? Ich glaube, wir können es trotzdem Le Chat nennen. Chat, ich glaube, wir können es den Franzosen verkraften von Mistral.
Ich will noch zur NRF, nicht, dass die mich auf der offenen Straße ohrfeigen nach der Nummer. Ja, also Mistral hat Milliarden bekommen. Milliarden für Mistral. Wenn das hier Bauer sucht Frau wäre, hätte ich jetzt noch ein Wort mit M gesucht. Mir fällt keins ein. Aber es ist nicht Bauer sucht Frau, es ist Company sucht Sim im AI-Einsatz. User sucht Sinn. Ich suche Sinn. Ja, sie spielen alle verrückt. Sie finden das alle ganz unheimlich toll, dass Mistral Milliarden gekriegt hat. Und was da natürlich mit drinne schwingt, ist so das Thema KI-Souveränität, Datensouveränität, vor allen Dingen für die EU. Kratze ich mich dann auch am Hinterkopf. Aber lass uns doch vielleicht von Anfang an anfangen. Was ist eigentlich passiert und was ist so bemerkenswert an diesem Deal? Deiner Meinung.
Okay, was ist passiert? Mistral hat eine Funding-Runde gefahren. Das ist soweit so gut. Das machen Startups, das machen AI-Startups ganz gerne. Mistral, unser einziger wirklich echter europäischer Player, der was kann. Sorry. Bild hatten wir mal Flux. Sind jetzt aber auch eine Delaware Sea Company. Deswegen, genau. Also unser einziger Large Language Modellbauer, der was kann. Auch echte Foundation Model baut, mit Le Chat, man weiß es nie so genau, auch ähnlich eine Oberfläche anbietet, wie wir sie aus Claude und ChatGPT kennen. Und die haben jetzt eben im Lead als Lead-Investor, und das ist relativ ungewöhnlich, ist der Lead-Investor in dem Fall ASML gewesen, oder ist ASML, niederländische Company, die essentielle Schnittstelle, überhaupt Chips zu bauen. Einer der wenigen wirklichen Player, die dann eben aus Holland eben kommen. Und die sind als Lead-Investor rein mit 1,3 Milliarden. Es sind nur ein paar ganze klassische, die Venture-Leute, die eigentlich auch vorher mitgegangen sind, sind wieder rein und haben dann eben die Gesamt-Funding-Runde diesmal gestemmt. Und so hat Mistral eben eine nächste Series gefahren. Und das, wie gesagt, der Punkt war, dass diese Funding-Runde A relativ schnell über den Tisch gegangen ist und B eben relativ beeindruckend, weil normalerweise ist es eben so, echte Milliarden-Fundings, also nicht nur solche, die angeblich nur auf dem Papier existieren, wie wir das ja schon bei so der einen oder anderen deutschen Company mal gesehen haben, selten aus einem europäischen, mit einem europäischen Lead-Investor sind und super selten, dass es der europäische Lead-Investor auch noch ein strategisch / ein Unternehmen ist. Und in dem Fall aber für den europäischen Souveränitätsaspekt natürlich definitiv ein interessanter Move, dass die Niederländer da reingegangen sind und eben auch definitiv eben die Kohle auf den Tisch gelegt haben. Also ziemlich cool.
Ja, super spannend. Fun Fact, als ich die Meldung gelesen habe, bin ich durch einen RSS-Feed gescrollt, bin dann kurz hängen geblieben und musste dann lachen, weil als ich die Schlagzeile gesehen habe, habe ich mich als erstes gefragt, so was macht Mistral jetzt mit ASMR?
Nee, ASML, nicht ASMR. Ja, die haben da jetzt ein ganz neues Large Language Modell, was White Noise erzeugt. Nee, das sind die Stable Diffusion Modelle, die aus Noise Signal. Jetzt sind wir verwirrt. Egal, zurück zum Thema.
Genau, und dann habe ich verstanden, ach nein, da geht's um was ganz anderes. Ja, okay. Das ist eine coole Sache, ist ein großer Schritt. Jetzt so das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, aber die Amis haben ja ihre Finger irgendwie schon bei denen mit drinne, aber das...
Ja, also wie? Die haben ganz hart, die Amis haben hart mit drin. Also wenn man sich die Runde auch anguckt, dann ist Andreessen und Horowitz wieder drin, einer der bekanntesten VC aus dem Silicon Valley. Es ist aber auch Nvidia wieder mit drin. Amazon hat sich ja davor schon einen Anteil mal gecatcht. Ja, natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Amis vom Tisch sind oder nicht dabei sind. Es ist aber, wie gesagt, ungewöhnlich in dem Fall. Ist ASML eben halt auch wirklich der Lead-Investor und der Lead-Investor nimmt immer den größten Share. Die anderen haben ihre Shares im Zweifelsfall aufgestockt, aber ASML hat sich neu aufgekauft und das ist schon ziemlich beeindruckend und das ist wirklich eine der größten Runden, die je gefahren sind und damit ist Mistral jetzt Runde 11, fast 12 Milliarden, mit fast 12 Milliarden Euro bewertet. Und das ist einfach ein krasses Unicorn, was wir so auch eigentlich noch nicht kennen in Europa. Also deswegen ziemlich cool.
Wenn wir das in den Kontext zu den anderen Investoren setzen, ist es aber quasi so, dass man immer noch von einer europäischen Majorität sprechen kann.
Ja.
Also,
ja,
wenn.
Das definitiv.
Wäre das Thema Souveränität ja.
Es ist definitiv, es ist weiterhin eine europäische Majorität drin in Mistral, definitiv. Auch durch die vorherigen Runden ist es jetzt nicht so, dass da kein, und deswegen ist es eben auch so spannend, weil in der Phase, wo sie jetzt auch sind, muss man halt einfach relativ viel Geld auf den Tisch legen. Das ist einfach auch nochmal so eine Runde, das ist, die Nachrichten sagen, dass das 11% bedeutet. Also das heißt, der Anteil ist 11%, das ist schon nicht gerade wenig. Also das ist definitiv jetzt nicht irgendwie ein Mini-Anteil von 1% oder sonst irgendwas.
Ja, die Bewertung ist auch, soweit ich weiß, angestiegen damit auf
12 Milliarden, auf fast 12 Milliarden Euro.
Fast 12 Milliarden Euro. Zum Kontext, ASML liegt bei rund 260 Milliarden und ist auf Augenhöhe mit so Riesen wie SAP beispielsweise.
Genau.
Ich habe gelesen, die wollen auch selbst Nutzen daraus ziehen, also ist klar, sonst wollen sie nicht investieren, aber implizit auch für die Chip-Produktion irgendwie und sie wollen irgendwas anpassen für die Chip-Produktion. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ob es darum ging, dass sie ihre eigene KI für die Chip-Produktion verbessern wollen oder ob sie mit Mistral irgendwie optimieren wollen, damit man ihre Chips als KI-Chips besser einsetzen kann. Da
beides im Zweifelsfall.
Noch.
Also Nvidia hat, warum ist Nvidia überhaupt so führend an der ganzen Chip-Front für KIs? Und ich glaube, es ist den meisten auch nicht klar, dass Nvidia selber konstant eigene Modelle baut. Also Nvidia baut nicht nur Chips, sondern die haben extrem gute eigene und sehr, sehr früh, die waren fast am Anfang, bevor dieser ganze, also nicht der ganze Hype, sondern die Wahrnehmung in dem Hype stattgefunden hat, hatte Nvidia zu Hochzeiten teilweise mehr Software-Developer so ungefähr als so manch andere Firma überhaupt. Das heißt, Nvidia kam aus einem Chip, hat immer wieder eigene Sachen entwickelt und hat daraus auch immer wieder den Bedarf, teilweise viel früher am Markt wahrnehmen können, als was der Rest überhaupt kapiert hat. Deswegen sind deren Chips auch so performant geworden für diesen Use Case, insbesondere Gen AI. Und das ist genau das, du läufst halt wirklich, und das ist ein offenes Geheimnis, das war auch damals, wenn wir historisch gehen, Sprung von Deep Blue 1 auf Deep Blue 2 war eine Hardware-Lösung, nicht mehr eine Software-Lösung, weil die Hardware im Deep Blue 1 es nicht hergegeben hat. Software-Anpassungen zwischen Deep Blue 1 und Deep Blue 2 sind eigentlich eher zu vernachlässigen. Die Hardware war das, was den Unterschied gemacht hat. Also nur für alle nochmal, Deep Blue 1 und Deep Blue 2 waren der Schachcomputer, der den Kasparov dann geschlagen hat. Und das kennen wir immer wieder. Die Hardware wird häufig unterschätzt. Ist auch jahrelang immer so gewesen. Aber die Hardware ist ein harter Treiber. Deswegen gilt Nvidia auch als die teuerste Company der Welt aktuell. Und das ist halt ein Zusammenspiel. Keine dieser Wissenschaften oder keine dieser Disziplinen agiert alleine. Und deswegen wollen die Niederländer da sicherlich an beiden eigenen Fronten profitieren und eben den Puls an der Zeit haben. Denn wir sind ja Gen AI. Und Large-Language-Modelle sind jetzt in dem Grad, was man eigentlich Mature-Technology nennen kann, sodass wir in einer Grad von Mature-normaler Technik gelandet sind. Wobei das immer Begriffe sind, die außerhalb der Profi-Welt schwierig zu verwenden sind. Ich glaube, wir sollten nochmal erklären, wie wir die meinen. Aber daraus entsteht dann eben auch dieser Bedarf, für die nächsten Entwicklungsstoffe mit Playern zusammenzuarbeiten, die cutting-edge genug sind, um einen Riecher zu bekommen, was könnten die denn brauchen, wie könnte zukünftige Hardware, wie könnte zukünftige Technik ausschauen.
Weil so eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, ich muss gestehen, ich stecke nicht so tief in der Chip-Branche drinne. Deswegen passierte mir auch der Fauxpas, ASML mit ASMR zu verwechseln. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass die anscheinend das Größte sind, was wir im Thema Chipproduktion in Europa zu bieten haben. Die Geschäftsführung von denen und von Mistral, das ist das, was mich auch so ein bisschen positiv stimmt, sind sehr auf Unabhängigkeit bedacht. Also der Arthur Mensch, ich höre auf mit Versuchen, es Französisch auszusprechen, sagte auch jetzt wieder, dass das der Weg ist, den er sich vorstellt. Er will unabhängig bleiben. Es gab ja Gerüchte, dass Apple Mistral vielleicht kaufen wollte, und das ist im Prinzip eine direkte Absage an solche Versuche, und das wird dann ja auch immer schwieriger, je nachdem, wie die Struktur der Anteilseigner da aussieht, dann noch zuzuschlagen. Also das klingt für mich sehr glaubwürdig. ASML tickt anscheinend ähnlich. Das Einzige, was ich weiß über die technologisch, ist, dass die so eine hochgezüchtete Ultraviolett-Technologie haben, die sie in Zusammenarbeit mit Zeiss, glaube ich, entwickelt haben. Da bewege ich mich jetzt schon auf dünnem Eis. Was ich weiß, ist, dass Zeiss die eine optische Komponente, ich halte mich jetzt bewusst vage, für diese Technologie baut. Und ähnlich wie Mistral hat das mal so als Kooperation angefangen. Also auch Mistral hat vorher schon mit ASML kooperiert, bei Zeiss gleiches Spiel, und auch bei Zeiss sind sie dann mit einer Minderheitsbeteiligung, deren Höhe ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob man sie kennt, aber ich kenne sie jetzt nicht, habe sie in ihrer Top nicht zur Hand. Sind sie eingestiegen und haben sich damit quasi die Technologie gesichert, weil Zeiss ist der Einzige, der diese optische Komponente für deren Produktionstechnologie herstellen kann. Und jetzt hast du bei Nvidia nochmal so stark hervorgehoben, dass die auch eigene Modelle entwickeln und dass das auch eine große Rolle spielt in dieser Gesamtkonstellation. Jetzt frage ich mich als unbeleckter Laie, wenn ich jetzt in dieser Kooperation mit Mistral anschaue und mir denke, okay, jetzt haben sie sich den Player in Anführungszeichen relativ eng an sich gebunden, jemand, der vielleicht was Ähnliches kann beim Thema KI wie Nvidia. Jetzt haben wir quasi die KI-Kompetenz, wir haben die Chip-Kompetenz. Und jetzt kommt die Frage, können die irgendwann einen Chip ausspucken, der auf Augenhöhe mit Nvidia arbeitet? Oder können sie das vielleicht schon?
Also grundsätzlich ist ASML, muss man so ein bisschen selber sagen, es ist nicht unbedingt, dass die selber aktuell, also es kann sein, dass sie selber auch noch an eigenen Chips bauen, aber deren Hauptspezialisierungspartner ist ja das ASML, ist ja quasi die Infrastruktur, damit andere Chips bauen. Also ein Schritt davor. Also wenn Nvidia schon die Schaufeln baut, dann macht ASML die Bausteine, damit Nvidia überhaupt Schaufeln hat.
Ah, also stellen die eigentlich, dann habe ich das falsch verstanden, stellen die eigentlich Produktionsinfrastruktur?
Genau, also das ist, ASML ist eben bekannt dafür, dass sie diese sogenannten EUV, die Extreme Ultraviolet Lithography Maschinen bauen, die dafür notwendig sind, dass du überhaupt Chips bauen kannst. Deren Produktportfolio ist natürlich über die Jahre auch ein bisschen größer geworden, aber wie gesagt, also die Chiphersteller brauchen alle ASML, und da gab es auch mal eine relativ harte, hinter der Hand geführte Übernahmeschlacht, und ob jetzt die Chinesen einen Anteil oder die Amis einen Anteil haben, da gibt es schon wilde Stories, die wohl immer im Hintergrund gelaufen sind. Aber deren Technologie, wie gesagt, wenn Nvidia unterstellt wird, die bauen die Schaufeln, dann ist ASML diejenigen, die Bausteine bauen, damit du überhaupt Schaufel bauen kannst. Also, und die sitzen halt in Europa. Und deswegen ist es so ein entscheidender, also wie gesagt, die sind einer der fundamentalen Bausteine, überhaupt Chips bauen zu können. Ja, die haben sich immer mehr auch durch verschiedene Kooperationen und eigene Sachen natürlich weiterentwickeln, aber wie gesagt, das ist das Eigentliche, was ASML ausmacht.
Ja, spannend, okay. Verstehe. Werfen wir nochmal einen Blick zurück auf das, was diese ganze Nummer jetzt hier so wichtig gemacht hat, nämlich das Thema Souveränität. KI-Souveränität nenne ich es jetzt mal. Also Datensouveränität wird ja eigentlich immer mit drin in dem Thema. Warum ist das Thema KI-Souveränität so wichtig? Warum ist es für die EU so wichtig? Und vielleicht sollten wir überhaupt mal ein bisschen erklären, was man mit KI-Souveränität überhaupt meint.
Also grundsätzlich ist das Thema KI-Souveränität ja ein Unterthema der sogenannten technischen Souveränität der EU oder der eigenen Souveränität. Also grundsätzlich ist die Idee der Souveränität, ich bin so souverän, dass ich nicht ständig von irgendwelchen Playern abhängig bin oder zumindest in einer Abhängigkeit bin, die so hoch ist, dass ich erpressbar werde. Also ich meine, wir machen ja den Podcast hier auch zusammen, aber das mit der Erpressbarkeit ist vielleicht jetzt nicht ganz so gegeben. aber das ist halt die Idee dahinter der Souveränität, heißt, ich kann eben eigenständige Entscheidungen treffen, ich kann unabhängig bis zu einem bestimmten Grad agieren. Und das Problem, die KI-Souveränität ist ein Unterteil der technischen Souveränität und in der haben wir uns ja in den letzten Jahren nun definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Denn, also ich weiß ja nicht, wieso die meisten Firmen von innen ausschauen, aber natürlich weiß ich das. realistisch ist es so, dass du in fast allen Firmen Microsoft findest. Ja? Also Windows-Produkte, Windows-Betriebssysteme. Das ist eine US-Company, genauso wie die Social-Media-Plattform, auf denen wir uns den meisten lieben langen Tag rumtreiben, sei es sowas wie Instagram, sei es sowas wie LinkedIn, alles US. Oder dann eben chinesische Player, siehe TikTok. Und in den letzten so 20 Jahren nach dem Platzen der Dotcom-Blase haben wir uns nicht groß mit Ruhm bekleckert in diesem Bereich, aber nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch europaweit nicht. Wir haben einzelne Player, siehe eben ASML, die die Schaufeln, Maschinen herstellen für die Schaufelproduzenten, aka die Chiphersteller. Aber wenn SAP, die ja der Leuchtturm unserer technischen Variante ist, und wir wissen alle, wie selten die Techies Freunde von SAP sind, including, ich kann mich da ja auch dazu zählen, dann haben wir genau diese Herausforderung. So, bei der KI-Souveränität laufen wir jetzt wieder in ähnliche dramatische Situationen rein, denn die am meist verbreiteten zwei Consumer-Tools, die wir haben, sind ChatGPT und Claude, also einmal OpenAI und Anthropic, beides US-Companies. Wir sehen den Move und deswegen ist es auch so nervig, dass die EU keine Sonderregelung für die Open Source Technologies in den EU AI Act aufgenommen hat. Das Open Source ist eine der Varianten, das aufzubrechen. Das ist das, was China momentan sehr hart propagiert. Also das heißt, deren Modelle werden immer wieder als Open Source zur Verfügung gestellt. Aber Open Source bedingt, dass du dann wieder Hardware brauchst, auf dem du da laufen kannst. So, die Chips sind dann von Nvidia, okay, zurück in die USA. Und darum geht es bei dieser ganzen Diskussion, insbesondere indem wir uns in geopolitisch unsicheren Zeiten finden, wo nicht mehr so ganz klar ist, auf wen können wir uns wie verlassen. Und inwieweit bewegen wir uns eben in das, was man Erpressbarkeit definiert, dann eben hinein, weil wir in einer Abhängigkeit sind, in der quasi Infrastruktur oder gesamte Unternehmensstrukturen abhängig davon sind, von Wohlwollen von einzelnen Parteien. Und das nicht mehr nur im unternehmerischen, sondern im politischen Sinne. Und deswegen ist die KI-Souveränität, weil es eben eine Technologie ist, die uns sicherlich die nächsten paar Jahre beschäftigen wird und eben halt auch, die das Spiel der Technologie so massiv verändert hat, weil GenAI die Data Science, die jahrelang einfach nur Nerd-Leute waren, demokratisiert hat. Und das heißt, diese Tools stehen jetzt allen zur Verfügung, demokratisiert den Umgang damit. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir es mal beiseite. Und das ist halt, warum Souveränität jetzt wieder auf den Tisch kommt, weil selbst wenn ich heute souverän bin, weil ich ein Open-Source-Modell nehme, was im Zweifelsfall dann witzigerweise übrigens von den Chinesen gebaut worden ist, weil das momentan mit die besten, wenn nicht die besten Open-Source-Modelle sind, dann laufe ich aber trotzdem in das Problem, dass ich Hardware mindestens aus den USA beziehen muss, sonst irgendwas. Und das ist halt genau diese Diskussion, warum dann auch immer alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass irgendwie die Bundeswehr irgendwas bei Google in der Cloud in Auftrag gegeben hat oder sonst was, weil das nichts mit dem Begriff der Souveränität zu tun hat. Und wir jetzt gerade mal wieder. Und deswegen ist natürlich dann so ein Move, wie jetzt das Mistral versucht, europäisch zu bleiben mit europäischen Partnern, so wichtig, weil, wie gesagt, ansonsten, wir haben schon wenig, was wir für zu verteidigen haben. Und wenn wir das dann auch noch das Tafelsilber verschenken, dann wird es doppelt dramatisch.
Bevor ich dich mit Fragen dazu piesacke, was die Souveränität für Unternehmen bedeutet, bin ich noch an einem Aspekt der Souveränität beim Mistral hängen geblieben. Ich weiß, dass die eigentlich gerne die gesamte Wertschöpfungskette verantworten möchten. Also die sind ja auch im Thema Rechenzentren unterwegs und haben diese Plattform Mistral Compute, wo sie allerdings mit Nvidia zusammenarbeiten. Also da sitzen Nvidia-Chips drin und ab 2026 sollen auch irgendwie diese 18.000 neuen Grace Blackwell Superchips in dem Ding laufen. Aber trotzdem, ChatGPT und Co. sind ja stark abhängig von Microsoft beispielsweise, Azure Cloud. Wenn die denen den Stecker ziehen, haben sie ein Problem. Wenn Mistral sagt, wir bauen uns da eigene Infrastruktur auf, dann kann uns so schnell keiner den Stecker ziehen. Hört sich super an. Wie ist denn die Lage im Moment bei denen tatsächlich? Also wir haben ja, wenn man an verschiedene Schreckensszenarien denkt, im Moment denken alle über Zoll nach. Und wenn jetzt unser freundlicher US-Präsident beschließt, dass unsere bösen EU-Strafen, die wir den Digitalunternehmen auferlegen, also irgendwie gar nicht gehen. Er wettert ja schon dagegen. Ist natürlich die Frage, was passiert dann mit Cloud-Anbietern in den USA, die europäische Anbieter hosten? Also ich gehe jetzt gar nicht mal von so einem Super-GAU vom Stecker ziehen aus, sondern tatsächlich einfach nur so von Kostenfaktoren. Anstatt, also was eigentlich fair wäre, Digital-Services von uns aus zu besteuern, kriegt man dann Kosten von den USA oben drauf gesetzt. Man hat als Unternehmen Schwierigkeiten damit und für Mistral würde es, wenn die noch auf einer großen US-Infrastruktur laufen, ja auch erhebliche Kosten bedeuten.
Das ist sicherlich eine Frage, die sich momentan viele Firmen wieder stellen müssen. Es gibt nicht unbedingt die Alternative zu ohne Cloud arbeiten, weil On-Prem einfach jetzt auch nicht unbedingt A, viel günstiger und B, irgendwie musst du die Kohle dafür auch aufwenden und noch dazu ist es auch nicht immer eine Antwort. Also auch das ist ja einfach, wenn du eine On-Prem-Solution, also die Server wieder in den Keller stellst, ist jetzt ja auch nicht für alles die Stein der Weisen.
Back to the 90s, es hat seinen
Sinn. Back to the 90s und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir, also die ganze Lage ist halt eigentlich deswegen so dämlich, weil A war es immer was immer wieder gesagt worden ist, wir können uns auf die Globalisierung nicht verlassen. Das war ja eigentlich immer so ein bisschen die Idee dahinter, wieso wir, also immer, ich muss mir auch regelmäßig wieder so ein Risiko und ein Cybersecurity-Hütchen aufsetzen, wo ich sage, so Kinder, wir müssen für eine Welt planen, in der halt nicht alle befreundet sind. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, natürlich finde ich es doof, aber die Realität ist halt, dass sich selbst die besten Freunde mal in die Wolle bekommen. Also das muss man halt auch realistisch mal sehen. Und vielleicht ist das dann hoffentlich nur eine Phase, aber wir wissen es halt nicht so genau. Das heißt grundsätzlich, und das ist auch so ein bisschen so die ungeklärte Variante, okay, was ist jetzt eigentlich, weil zum Beispiel sowohl Microsoft als Google, die betreiben natürlich europäische Rechenzentren, also die Rechenleistung steht auch direkt in Europa. Was machen die dann? Machen die einen Split? Ich meine, die haben ja schon europäische Holding-Konstrukte rum. Wollen die das dann aufsplitten? Gibt es eine europäische Microsoft? Wie sieht das aus? Dürfen die das überhaupt? Was machen die dann überhaupt? Gibt es da irgendeinen eigenen Wechsel? Ehrlicherweise weiß das keiner so genau von uns. Und natürlich die einfachste Variante wird wahrscheinlich sein, die Preise werden erhöht. Und das sehen wir ja jetzt schon. Also ich meine, es ist jetzt ja nicht irgendwie so, also ich sage immer wieder, als ich meine allererste Firma, die ich glaube 2007 gegründet, so weiß es nicht mehr so genau, ist lange her, Kinder. Da war Google Cloud so günstig und die haben das so dermaßen verschenkt, dass wir über Jahre dafür einfach keine Kohle bezahlt haben. Wenn ich mir angucke, was die Google Cloud, die Enterprise Solution, weil ich so die super sicher, total bombastische Nummer hier habe, mich pro Mitarbeiter jeden Monat kostet, okay, das ist jetzt auch nicht mehr nichts. Insbesondere nicht, wenn du irgendwie hier so triple und abgesichert sein willst. Also das ist halt einfach so ein bisschen, wo man sagt, so, okay, das sind also die einfachste Variante ist, wir müssen mehr Kohle bezahlen. Okay, das wäre ja vielleicht noch irgendwie verkraftbar, wobei wir wirtschaftlich, besonders wenn wir uns Deutschland angucken, eh schon gerade nicht in der besten Lage der Welt stehen. Das nächste Szenario ist, wir müssen mehr Geld zahlen und parallel mehr eigene Ressourcen aufbauen. Das empfehle ich momentan übrigens auch allen Kunden. Bitte denkt nochmal drüber nach, vielleicht doch so ein bisschen eigene Ressourcen aufzubauen. Und dritte ist natürlich ein Vollrisikoszenario, irgendwas wird abgeschaltet. Auch dafür muss man aber theoretisch irgendwie ein bisschen vorbereitet sein. Was heißt denn das dann eigentlich? Wie sehr kann dieser Risikofall eintreten? Ja oder nein? Ja, sorry, die Gedanken ab einer bestimmten kritischen Größe muss ich mir da machen. Das ist das, wo wir gerade aktuell stehen. Ich bin immer noch ein großer Freund von, am Ende des Tages, die Cloud-Anbieter verdienen auch nur, wir sind einer der größten europäischen Märkte. Also was heißt das? Lasst mich den Satz nochmal reinkommen. Wir sind einer der, Europa ist einer der größten Märkte. Ende. Ausrufezeichen. Und aus unternehmerischer Sicht wäre es Harakiri. Und so sehr man vielleicht jetzt auch gerade so tut, als wäre man befreundet mit Leuten, spätestens wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, werden die wahrscheinlich auch wieder sehr kreativ werden in der Wahrnehmung, wie sehr ihr eigener Geldbeutel jetzt zu leiden hat. Denn ja, so eine Strafe, die jetzt auch an Google gerade ausgesprochen worden ist, tut sicherlich weh, aber es würde noch viel mehr weh tun, wenn es auf einmal ein Gebot gäbe oder sonstige Sachen, dass man eine starke Souveränität bekommt oder sonst irgendwas. Also man kann da schon so ein bisschen, das ist Konsumenten, insbesondere B2B-Konsumenten, haben schon auch Macht, vorausgesetzt, sie sind clever genug und würden endlich ihre Hausaufgaben machen. Und das ist so ein bisschen das Perpetuum mobile, in dem wir uns regelmäßig drin bewegen. Zurück zu Souveränität ist wichtig. Souveränität heißt aber auch, dass ich einfach erstmal Ahnung habe, wie, welches Risiko ich fahre. Und das ist halt sicherlich bei vielen Unternehmen immer noch etwas, was sehr hinten runterfällt.
Ja,
lange Sätze.
Definitiv. Also es sind ja im Prinzip sind es zwei Risiken, die kann ich auch für mich selber schon wahrnehmen. Ich nutze Cloud in einem riesengroßen Teil meines Arbeitsalltages und wenn das Ding von einem Tag auf den anderen abgeschaltet würde oder der Zugriff DNS-seitig eingeschränkt wird, da hätte ich erstmal ein echtes Problem. Also ja, klar, ich komme irgendwie wieder rein und krieg's hin, aber es wären relativ viele Projektdaten, die ich im Projektwissen von Cloud-Projekten hätte, wären weg, weil ich die nicht lokal gesichert habe, zumindest nicht in dieser strukturierten Form, in der ich es damit drin habe. Da fängt es an, ne, in meinem kleinen Fall. Und zum anderen ist es ja nicht nur diesen Kostenfaktor, den muss man sich ja, finde ich, auch mal irgendwie genauer anschauen, weil Mistral hat eine sehr, sehr positive Kostenstruktur. Also die sind ja Faktor 100, wenn nicht sogar 1000 von dem entfernt, was OpenAI verbrennt. Hm. Und die verdienen Geld. Sollte man vielleicht am Rande mal erwähnen.
Gut, OpenAI verdient auch Geld. Also es ist jetzt ja nicht so, dass OpenAI gar keinen Umsatz macht.
Das ist richtig, aber ich habe Schwierigkeiten damit einzuschätzen, wie sehr abhängig die von weiteren Finanzierungsrunden sind.
Alle. Also ich meine, das ist der Teil, was eher die Bubble ausmacht. Alle Gen AI Large Language Model Foundational Labs, egal welche, sind von weiteren Funding-Runden abhängig. Ende der Diskussion. Das ist einfach so. Zugegebenermaßen. Mistral
ebenso wie.
Ja. Ja. Das hilft alles nichts. Die Frage ist nur, wie hoch sind die Burn Rates bei den unterschiedlichen Unternehmen? Die Multiples, mit denen die Unternehmen aktuell bewertet sind, sind zwar sportiv, durchschnittlich mit einem 18er. Das ist aber auch für Startup-Welt nicht ungewöhnlich. Also jetzt auch nicht irgendwie ein Multiple von 35 oder sonst irgendwas. Also 18 so als Durchschnittswert ist schon noch ganz okay. Ziös, aber jetzt auch nicht unbedingt unnormal für die VC-Welt. Die Frage ist einfach, wie hoch ist der Burn? Und jetzt müssen wir ehrlicherweise zugeben, die Player, die momentan den höchsten Burn haben, auch bedingt durch zum Beispiel Zukäufe oder durch Hiring, ist einmal ein Unternehmen, was nicht VC-funded ist, weil es börsennotiert ist und in privater Hand, aka Meta. Mark Zuckerberg hält immer noch den Hauptanteil und deswegen kann der auch am meisten Kohle ausgeben. Dann kommen natürlich Google, Microsoft, auch die hart investieren und damit auch in ihren AI-Divisions Burn fahren, haben aber natürlich ganz andere Umsatzstrukturen, wobei interessanterweise Google natürlich momentan mit am meisten angezählt ist, wo der zukünftige Revenue herkommt. Und dann hast du solche Player, die einfach noch niedrig im Umsatz sind, dazu zählen OpenAI und Anthropic. Und von der Disziplin, wo man so ein bisschen drauf guckt, wer, wo, wie, ein bisschen Cash-Disziplin mehr fällt, ist definitiv Anthropic. Und dann hast du eben halt einen Player wie OpenAI, die relativ hart im Cash-Bass sind. Grok, also Elon Musk, und ist ähnlich zu sehen wie so eine Google, wie sonst irgendwas. Die finanzieren sich quer mit anderen Geschichten oder laufen eh defizitär, weil sie sich das irgendwie leisten können, was auch immer. Aber das ist halt so ein bisschen so diese Hintergrundinformation. Die, die momentan definitiv den höchsten Burn mitfahren, ist definitiv OpenAI. Aber alle sind angewiesen. Alle, die VC-funded sind, das heißt also alles, was nicht irgendwie schon lange am Markt sind, braucht nächste Runde.
Aber wenn ich das plakativ formulieren würde und würde sagen, dass die Gebühren, die wir als Nutzer momentan zahlen, also auch die 90 Euro für Claude Max, das ist ja nicht mal kostendeckend, nee. in Anführungszeichen.
Das ist das ein guter, dass wir, also die Foundational Labs machen das schon so wie ein guter Drogendealer.
Ja, also das heißt, die erste Frage, die man sich dann stellen muss, ist, was passiert, wenn die Kosten tatsächlich explodieren, wenn die unter Zugzwang kommen und dann noch andere geopolitische Faktoren eine Rolle spielen und das Ding halt auf einmal nicht mehr 90, sondern nur 180 kostet? Zahle ich dann die 180 aber einfach, und die Chance, dass sowas passieren kann, die ist ja in Anführungszeichen schon irgendwie da. Das ist ja nicht vollkommen abstrus, weil, also für mein Gefühl, weil vieles von diesem Pricing hängt davon ab, wie schnell OpenAI und Co. neue Erlösströme erschließen können.
Ja, jetzt kommt es aber zu einem ganz spannenden Feld. Zurück zu der ganzen Open Source und was China gerade macht. Weil ja, natürlich werden Konsumenten, und Konsumenten sind alles echte Konsumenten, aber auch Kleinstunternehmen, Solopreneure, 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter, deren technischer Grad nicht hoch genug ist, ein Open-Source-System auf dem eigenen Rechner aufzusetzen oder auch keinen Bock drauf zu haben. Die werden sicherlich irgendwann, werden wir aus 90 Euro wahrscheinlich bei 200 sein. Und dann ist es eine einfache Rechnung, die jedes Unternehmen hoffentlich eh schon macht. Ist der Return on Investment für die 200 Euro gerechtfertigt? Ich würde sagen, jetzt Jochen bei dir, ich glaube, die 200 Euro sind immer noch gerechtfertigt. Das heißt, du wirst die mitgehen. Und dann wirst du den anderen, und jetzt kommt das eigentlich dazu, dass die Kalkulation von unter anderem OpenAI ganz klar war, dass sie die Konsumenten und die Unternehmen squeezen können irgendwann mit einer Preiserhöhung. So, weil sie in ihrer Arroganz ja gedacht haben, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, wir schmeißen das beste Produkt auf den Markt, das kann keiner nachbauen. Ja, das ist mal richtig schön schiefgegangen. Das war zwar von vornherein klar, aber na gut, man kann ja mal kneten und beten. Hätte man mehr Kerzen im Dom angezündet, hätte es vielleicht funktioniert. Und jetzt kommt Open Source und insbesondere China, die ja massiv, und wenn du dir ein aktuelles Modell von Quant anguckst, Hauptmutter, da ist die Mutter Alibaba, sorry, das Ding ist dermaßen performant, läuft on-prem, kriegst du auf einer guten Infrastruktur, die ich auch jetzt, die kostet Geld, aber die kostet dich nicht die Hölle, sauber ans Laufen. Das heißt, deren Kalkulation ist in der Hinsicht nicht aufgegangen. Das heißt, wir werden sicherlich auf Consumer-Seite, ich würde mal sagen, in den nächsten, so wie wir es mit den Cloud-Anbietern auch sehen, wir werden Preisanstiege sehen. Ja, die werden aber irgendwo noch einigermaßen moderat sein. Die Frage ist halt einfach, welche Monetarisierungsmodelle stecken hinter Foundational Labs wirklich? Und da ist es halt so ein bisschen so eine Frage, da sieht man auch, dass OpenAI andere Wege geht als Anthropic oder auch als Google, also Meta und Grok und sonst was. Da findet jeder so ein bisschen seinen Weg, aber das ist eine offene Flanke. Und wie gesagt, insbesondere China schießt halt einfach auch Mistral, die ja auch immer wieder Open Source gehen, insbesondere die Open Source Community, schießt halt da immer wieder gegen, denn der Compute kostet halt einfach mehr, als was wir gerade zahlen. Also das heißt, jeder Prompt, den du da reinschmeißt, ist subventioniert. Also es ist gerade ein Subventionsmodell. Das ist halt einfach die Überlegung, da werden wir Preisanstiege sehen, vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nicht, weil wenn China weiterhin entscheidet, dass AI geopolitisch eine Machtinstanz ist, dann werden sie weiter Open-Source-Modelle auf den Markt schmeißen oder ihre Chat-Anbieter-Modelle so subventionieren, dass alle auf chinesische Modelle umschwenken. Also irgendwann ist ja auch das immer noch eine Frage. Das heißt, ja, ich denke schon, dass wir definitiv auch irgendwie nochmal Preisanstiege oder sonst irgendwas in der Zukunft sehen könnten, insbesondere auf der Consumer-Seite. Aber ich denke auch mit einer verbundenen erhöhten Funktionalität, also hier fresh from the press. Anthropic hat ja gestern endlich mal eine Lösung für Excel geliefert. Damit haben wir da mal 150 Startups weniger.
Schwupps, weg sind sie.
Hupsi und Dupsi. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass die Unternehmen anders mit GenAI in den nächsten Jahren umgehen werden. das ist alles noch eine offene Flanke, wie dann am Prinzip, ich sage momentan, wer das clever macht als Unternehmen, was nicht ein Foundational Lab ist, der kann da garantiert gut Geld mit momentan machen. Die Foundational Labs müssen ihren Weg noch finden. Wir werden sehen.
Ja, ja. Also die E-Commerce-Welt, aus der ich ursprünglich komme, da sehe ich bei allen nahezu, also jetzt bei Mistral nicht, aber bei OpenAI und bei hier so Verticals wie Perplexity, starke Bestrebungen, sich als Plattform für Endanwender zu etablieren und dann da Erlösströme aus Verkaufsumsätzen zu ziehen. Genau. Also wenn man normalerweise
Perplexity macht das ja momentan relativ krass, indem sie ja ständig ihre Pro-Accounts verschenken. Jetzt gerade wie mit so einer lustigen PayPal-Aktion, wo du ja dein Perplexity Pro-Account geschenkt bekommst, wenn du es irgendwie mit PayPal connectest oder sonst irgendwas. Könnt ihr gerne machen. Ich habe keine Ahnung. Jochen hat bestimmt einen Link für die Shownotes, wo wir drunter schreiben können, wie du dein PayPal-Account so verknüpfst, dass du Perplexity Pro gratis bekommst, weil Mutti ja immer noch sagt, Geld zahlen wir dafür nicht.
Ja, ja, also da hängen sie in allem drin. Auch, es gibt auch eine Kooperation beispielsweise mit dem Fintech-Startup Revolut. Wenn du bei denen Kunde bist, schmeißen sie dir auch ein Jahr hinterher. Ja, ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, im Moment hast du, wenn du klassische E-Commerce-Plattformen anguckst, wie Amazon beispielsweise, dann haben die ein, wie soll ich sagen, ein Flywheel, das aus mehreren Einnahmen besteht. Also die eine, sage ich mal ganz grob, Hälfte der Einnahmen sind Verkaufsumsätze, die andere Hälfte der Einnahmen sind Werbeumsätze. Also wer auf Amazon was verkaufen will, stellt sein Produkt da rein, findet dann keiner. Dann muss er deshalb Werbung schalten, kostenpflichtige, damit jemand sein Produkt findet. Da zahlt das erste Mal, das zweite Mal zahlt er, wenn das Produkt gekauft wird, und das drittes Mal zahlt er dann unter Umständen, wenn er es bei Amazon eingelagert hat, wenn das Ding dann auch tatsächlich verschickt wird. Also die haben da, knappern da sehr viel dran. Es gab mal irgendwo eine Statistik, dass es bis zu 50% werden kann, etc. pp. Und dann gibt es natürlich noch, du hast es vorhin schon erwähnt, Google, die sich auch schon fragen, wo kommt denn bitte unser zukünftiger Umsatz her? Die machen ja sehr viel Geld damit, dass sie Produktempfehlungen vermarkten. Und ja, der gute Sam hat sich gedacht, ja, scheiß auf Werbeumsätze, wir brauchen eigentlich nur Verkaufsumsätze. Wir bauen einen Checkout in ChatGPT ein, und dieser Idee rennen sie jetzt im Prinzip alle hinterher, plus Shopping-Agenten und was da noch alles andere herumkreucht und fleucht. Und wenn das in irgendeiner Form Durchsetzungskraft entwickelt, also sprich, wenn eine signifikant große Menge der Kunden, am besten alle, diesen ganzen Kram so sinnvoll finden, dass sie sich da ganz viel und ganz lange und jeden Tag drin aufhalten, dann kaufen die darüber auch. Und für E-Commerce-Unternehmen ist das im ersten Schritt erstmal billiger, weil diese ganzen Auktionen, die man, wenn man Werbungen buchen will, erstmal weg sind. Es wird wesentlich granularer im Longtail gearbeitet. Statt einfach Outdoor-Hose zu bewerben, bewirbst du dann eben Outdoor-Hose, Frauen, drei Taschen, Stoff, bla, blub. So kannst bis auf jedes Detail runtergehen per KI und kriegst dann zwar weniger Traffic, aber Traffic, der deutlich besser konvertiert. Du bezahlst nur den Umsatzanteil, den OpenAI haben will. Das heißt, für E-Commerce-Unternehmen ist das eigentlich ein leichter Win, und für Endanwender auch. Also ich persönlich betrachte das Ganze auf der einen Seite als etwas, was definitiv kommen wird, aber wo ich mir mit mir selbst noch nicht so ganz einig bin, ist, wer die Power haben wird, um so einem täglichen Anlaufpunkt zu werden.
Das kann ich dir beantworten. Also das Spiel ist auch schon durch. Es gibt drei Player, die die Power haben, plus einen vierten Rouge-Player. OpenAI hat aktuell 1 Milliarde Nutzer auf der Plattform. 1 fucking Milliarde Nutzer. Das ist der schnellste Wachstum einer Plattform, den wir jemals gesehen haben. Die Leute sind Amok und Sturm gelaufen, als der FOO, ihr persönlicher Begleiter im täglichen Leben, nicht mehr sein Persönlichkeitsprofil hatte. Noch Fragen? Die Bindung an OpenAI ist eng, wie da träumt jeder Werber von. Claude ist immer noch ein Nischenprodukt, weil alle jede Gen-AI wird ChatGPT genannt. Also Sammy Boy, bei aller Kritik, hat das Game für diesen Teil schon mal sich verdammt gut in Position gebracht. 1 Milliarde Nutzer in dieser Zeit. Unheard of. Die anderen, die Milliarden an täglichen Nutzerinteraktionen haben, ist Google, und die kämpfen hart. gegen die eigene Größe jetzt? Kriegen sie die Innovation hin oder machen sie den Gummistiefelhersteller? Nokia hat es einmal geschafft, aber kein zweites Mal geschafft. Das ist deren Wettkampf aktuell. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Sie haben dieses Jahr 25. Februar Gott sei Dank den schlauen Move gemacht, wieder alles AI-Development nach UK, nach DeepMind zu verlagern. Damit bringen sie sich damit. Also Gemini ist verdammt gut geworden. Alter Schwede, wer mit Nano Banana, dem Gemini Flash Bildmodell, noch nicht rumgespielt hat, hat was verpasst. Kinder, das ist wirklich richtig gut. Schreibt Google nicht ab. Google hat den strategisch da schon den richtigen Move gemacht. Wenn sie das jetzt irgendwie in Konsequenz durchziehen, ist Google der Player. So, und dann haben wir noch unsere Freunde von Meta. Bei aller Kritik, die insbesondere aus Deutschland immer auf Meta unterschätzt man konstant und hat man immer konstant unterschätzt. Die haben aber Milliarden an Nutzer, sowohl auf Instagram als auch Facebook. Die Meta AI, insbesondere wenn ihr die in den USA nutzen könnt, ist richtig, richtig gut. Ich war gerade erst drüben, extra Telefon umgestellt und sonst irgendwas gemacht, damit ich Meta AI, ich habe zwar auch einen Researcher-Zugang zu Meta AI US, Kinder, das Ding ist richtig, richtig gut, das ist in WhatsApp hart integriert, auch da sitzen die Nutzenden direkt an der Nase. So, die Consumer-Seite und dann den Rouge-Player mit Twitter-Grok haben wir auch noch im Boot. Das sind die vier Player, die für die Konsumentenseite gut in Position gebracht sind. Die Frage ist, wer gewinnt das B2B-Game? Das ist ehrlicherweise momentan die große offene Battle. Denn die Umsätze, die Konsumentenseite ist die eine Seite und ja, Perplexity ist viel in der Diskussion, aber Perplexity, wenn du anguckst, wer Perplexity wie nutzt und was das ist, dann müssen sie ja an diese anderen vier Player drankommen. Deswegen gehen sie auch quasi gefühlt mit jedem ins Bett, damit sie die Nutzerzahlen ziehen. Aber mal gucken. Und dann hast du die große Schlacht ums B2B-Business und das ist momentan eine Schlacht, die noch nicht geschlagen ist. Und die auch mit einem komplett anderen Move zu versehen ist, wie da die Welt in Zukunft ausschauen wird und wer sich da wirklich ins Spiel bringt. Der Player, der dort momentan am spannendsten ist, ist Anthropic. Anthropic ist mit Claude Code. Die meisten Code-based Tools sind Default-Modus auf Claude Code und Claude 4.1 oder 4.0 geschaltet. Anthropic bringt immer wieder Releases aus, die definitiv mehr Richtung Business orientiert sind. Da ist die Schlacht noch nicht beendet, aber die Player, die sich am besten in den Markt positioniert haben für die Consumer-Seite, sind diese vier genannten und die werden das auch ziemlich sicher untereinander sich ausbatteln. Klar, wir haben so Mini-Player wie Perplexity. Mal gucken, ob der Underdog es packt. Jo, werden wir sehen. Aber recht viel mehr haben wir da nicht. Und wie gesagt, dann hast du natürlich die ganze Open-Source-Diskussion. Die Open-Source-Diskussionen sind dann aber eben B2B, Verwaltungen, Governance, professionelle Anwendungen und eben halt die Crowd, die schon immer gerne Open-Source gefahren ist, die gerne souverän gefahren ist, die mehr technikorientiert gefahren ist. Das ist wieder nochmal eine separat andere Welt. Aber die Schlacht um den Consumer, ich würde sagen, da haben wir die Player schon auch im Spiel. Und da dürfen wir keinen davon unterschätzen. Und im Zweifelsfall überleben es alle. Aber das sind die Player, die sich da battlen.
Ich bleibe doch kurz für eine abschließende Minute in meinem E-Commerce-Gedöns. Ich schaue immer recht neugierig in Richtung Amazon und in Richtung Apple. Beides sind momentan Player, die für den E-Commerce eine extrem große Kundenbasis haben. Amazon ist Produktsuchmaschine Nummer 1 weltweit. Apple hat auch eine relativ große Kundenbasis. Allein Apple Pay soll kolportierten Zahlen zufolge fast 800 Millionen Nutzer haben.
Ja.
Nur dieses Bezahlsystem. Und bei beiden hinkt das Thema KI hinterher, um es freundlich auszudrücken. Man weiß jetzt, dass Apple wohl in Richtung Weihnachten 2026 die Knowledge Answers in der Reife bringen wird, die eventuell auch zu einem Checkout-System führen könnten, also dass man über Siri quasi einkaufen kann. Amazon hat natürlich für seine neue Alexa Plus, die zweimal den Namen gewechselt hat, mehrfach angekündigt wurde und eigentlich irgendwie noch immer nicht ganz da ist, vor allen Dingen nicht in Europa, in den USA glaube ich immer noch im Beta-Stadium, da habe ich schon lange nicht mehr viel drüber gelesen. Das sind so Player, wo man sagen könnte, okay, da sind die Leute alle mit Kaufintention unterwegs. Also die könnten ChatGPT und Co., wenn es um das Thema Verkaufen angeht. noch so ein bisschen den Boden streitig machen, was diese Erlösströme angeht. Amazon hat für sich das Problem, genauso wie Google, dass die noch zu einem großen Teil auf Werbebusiness schielen. Das heißt, wenn die Alexa Plus an die Endkunden ranbringen, dann wird das wahrscheinlich für die Händler erstmal teurer werden, weil die nicht einfach wie OpenAI sagen, wir schmeißen unser Werbegeschäft weg. Die werden die Leute dafür bezahlen lassen, dass sie bei Alexa Plus überhaupt vernünftig auftauchen in den Produktempfehlungen, die Alexa Plus ausspricht. Das heißt, du zahlst da zweimal. Und könnte für sie gefährlich werden, wenn sie das tun, aber sie werden es tun, bin ich mir ziemlich sicher. Nur, die Kollegen bei Apple, die stehen ja eigentlich in einer ähnlichen Situation wie OpenAI, was das Thema Checkout und E-Commerce-Integration angeht. Die sagen sich auch, wir haben kein Ad-Business, das wir da jetzt großartig opfern müssen, wenn es um das Thema E-Commerce geht. Wenn unsere Siri irgendwas verkauft, dann reicht es uns eigentlich, wenn wir da eine Provision dafür bekommen. Also die könnten sich da auf die gleiche Ebene stellen. Und da bin ich ich bin vorbelastet, ne? Ich bin Apple-Jünger bis zum Umfallen. Also hier ist absolut alles veräppelt in diesem Haushalt. Ich stehe immer noch so da und sage, nee, wartet noch. Die sind zwar ganz oft die Letzten, die auf den Zug aufspringen, aber wenn sie dann mit irgendwas kommen, dann hat das Ganze Hand und Fuß. Und es funktioniert richtig gut. Deswegen sitze ich immer noch da, so mit halb geöffnetem Auge und denke mir so, ja, vielleicht ist die nächste Siri, die kommt ja tatsächlich der Burner und es kaufen dann alle über Siri ein, anstatt über OpenAI und der Erlösstrom kommt dann doch nicht so sehr, wie sie sich das gehofft haben. Aber du kommst aus dem Kopfschütteln gar nicht raus da nebendran.
Also ich würde sagen, Amazon werden wir weiterhin als extrem starken Player sehen, wenn auch anders. Denn keine dieser genannten Tools, und das ist halt genau auch das Bottleneck von OpenAI. Google hat Daten über dich, Meta hat Daten über dich. Punkt. OpenAI hat nur indirekt Daten über dich. Und insbesondere eben nicht deine Shopping-Historie, nicht deine ganzen Browser-Daten. Blablabla. So, das ist das
Apple
Bottleneck.
Apple Pay hat die. Apple Pay hat die.
Ja. Nochmal. Ich weiß immer gar nicht, warum alle Apple immer so toll finden, weil ich mich seit 15 Jahren frage, was jetzt genau? Okay, ich bin Mathematikerin, das mit dem Design kannst du jetzt hier nicht ziehen. Zurück zu Google und Meta, Twitter bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch, die haben Daten. Und zwar personifizierte Daten. Amazon hat die in Perfektion und keine dieser Maschinen funktioniert, ohne dass es persönlich wird. Wir brauchen persönliche Layers. Wir haben die Gen-AI-Diskussion, die wir gerade führen, führt an vielen Dingen vorbei. Denn, sorry, also wenn ich noch einmal lesen muss, dass eine Kombination aus LLM und Suche ein Rack ist, dann hau ich Leute demnächst. Also der Bullshit-Faktor da draußen, alter Schwede. Habt ihr unsere Snake-Oil-Session schon mal angehört? Holt die nochmal raus. Hört die in extra laut. Es ist noch schlimmer geworden.
Search Meet LMM gibt es auch noch.
Also egal, zurück zu dem Thema. Aber Amazon ist eigentlich in der Top-Position, weil sie die bestmöglichen Daten haben. Google weiß manchmal, was du vielleicht kaufen möchtest. Amazon weiß, was du gekauft hast. So, Amazon ist für mich einer dieser Player, die werden die Made im Speck sein. Ähnlich wie wir es gerade am Anfang der Folge hatten. Es gibt Hersteller, die bauen die Teile, damit die Schaufeln gebaut wurden. Und Amazon ist für mich einer dieser Player, die offenen Flanken von Memory, Personifizierung, Personalization, solche Sachen, Datenhaltung, das muss irgendwo hin. Und dafür ist Amazon top aufgestellt. Das ist ein nerdy Aspekt, Kinder, aber ohne die wird es nicht funktionieren. Und jetzt kommt Apple. Und ich glaube, da unterschätzt Apple den Move, den sie vor vielen Jahren gemacht haben. Denn Apple hat sich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, so wir sorgen dafür, dass eure Daten, wir erinnern uns alle, als sie ausgestellt haben und die ganzen E-Mail-Newsletter-Systeme irgendwie amok gelaufen sind, weil wir nicht mehr tracken konnten, ob ihr eure E-Mails öffnet und sonst irgendwas. Apple hat damals sich hingestellt und gesagt, so nein, wir halten eure Daten sicher. Ich habe damals schon gesagt, der Move ist entweder völlig hirnverbrannt oder sie wollen eure Daten danach monetarisieren to the nines. Also, es gibt nur die zwei Varianten. Variante 1, der Move war hirnverbrannt und dann stehen sie mit dem Rücken zur Wand mehr, als sie jetzt gerade tun. Da müssen sie es über die Hardware hebeln und ich bin immer noch ein großer Freund von Apple kann gute Hardware delivern, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Solide ist das iPhone, die MacBooks, sorry, gar kein Thema, das ist solide Hardware, finde Buddy gut. Variante 2, sie haben damals alle ihre Konsumenten hardcore verarscht und zwar dann die komplette Community, die so Apple-gläubig Fanboys und Fangirls sind und zocken euch nachher mit euren Daten ab. Sucht's euch aus. Ich weiß nicht genau, ob die Community, die so auch anders ist als solche anderen, weil hey, der normale Windows-Nutzer weiß ja, dass seine Daten eh irgendwo landen. Wo war doch mal dieser Master-Key von der Azure Cloud? Hat Windows den inzwischen, Microsoft den eigentlich zwischenzeitlich den zweiten wieder gefunden? Ach, ist auch egal. Also, das ist halt so der Move von Apple. Apple kann was an der Hardware-Front, Apple kann was an der Design-Front, aber die haben ihre Data- und AI-Teams ständig gekillt. Ständig. Jetzt haben sie den letzten Top-Researcher auch noch an Meta verloren. Und das ist ja schon eine Aussage. Also ich meine, sorry, von Apple zu Meta zu wechseln. Also wie schlimm muss es bei Apple gewesen sein, dass du zu Meta gehst?
Ja, aber haben sie denen nicht also mit Geld, pardon, zugeschissen?
Nee, also sorry, ich glaube, was glaubst du, also glaubst du, dass der davor 3,50 Euro bei Apple verdient hat? Also ich weiß ja nicht, wie er auf die Idee kommt, wenn sie sagen, ja klar, haben wir jetzt einen Transfermarkt, der schlimmer ist als jeder Fußball-Champions-League-Club. Aber sorry, die haben doch, also wenn du dir jetzt, bleib mal beim schönen deutschen Fußball, der Spieler, den du für 50 Millionen abwirbst, hat doch davor auch schon 35 gemacht. Also sorry, die Kohleaussage ist da nicht im Spiel. Die Jungs und Mädels sind jetzt alle schon überbezahlt gewesen ohne Ende. Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf.
Ja, aber es war schon viel, oder? Also ich meine, die haben dem
ja, was, natürlich was ist es viel, gehauen, aber hat er vor Veröffentlichen, wie viel mehr es war? Ja, aber nochmal, es ist viel. Die haben 100 Millionen auf den Tisch gelegt. Aber weißt du, wie viel Apple vorher bezahlt hat? Wir wissen ja nicht, ob das nur 3,50 Dollar mehr waren. Es könnte ja sein, dass er 85 davor bei Apple bekommen hat. Also sorry, nee. Der War of Talents, der in dem Bereich abläuft, ist seit Jahren pervers.
Kann theoretisch sein, dass der sein Jahr einfach nur sein Jahresgehalt als Transferbonus.
Sorry, also ich glaube, das ist mal so ein bisschen diese Blase von Leuten, die in diesem Feld spielen, ist klein. Und nochmal, so ein, bleiben wir mal beim Fußball, so ein Ronaldo, der von A nach B wechselt, das waren davor schon obszöne Summen und die letzte ist obszöner, aber obszöner. Also das ist.
Ja, ja. Ja, wenn ich jetzt sage, schade, dass ich nicht Mathematik studiert habe und nicht tiefer in dieses Thema einsteige, dann halte ich kurz inne, weil ich dann darauf warte, dass es an der Tür klingelt und mein alter Mathelehrer vor der Tür steht und mir sagt, was war das gerade?
Ja, leider war die Uni damals ausgebucht mit Mathe. Wir hatten nur 3 Plätze im Angebot und für Jochen gab es keinen mehr.
Genau, so sieht's aus. Ja. Gut, also alle hoffen auf zusätzliche Erlösströme. Es ist quasi das Fazit, weil unsere Gebühren nicht kostendeckend sind. Also es ist durchaus zu antizipieren, dass die Kosten da steigen werden, was abhängig ist davon, was für zusätzliche Erlösströme vielleicht aufgetan werden. OpenAI wettet da sehr viel und sehr groß, finde ich. Mistral ist im Vergleich dazu so ein Player, der halt sagt, Bootstrap nur, kann man eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber.
Ich habe gerade 1,3 Milliarden eingesammelt. Ich bin total gebootstrapped.
Ich bin gebootstrapped.
Für amerikanische Verhältnisse geht es durch.
Genau. Soweit sind wir schon, dass 1,3 Milliarden gebootstrapped sind. Nein, also sie spielen mit deutlich kleineren Bällen, halt ihre Kostenstrukturen so, dass man nicht wie bei OpenAI befürchten muss, sie implodieren irgendwie in 6 bis 12 Monaten. Wenn nicht die nächste Finanzierungsrunde pünktlich kommt. Von dem her gesehen sind sie anders unterwegs, aber sie können dadurch natürlich manche Wetten nicht eingehen. Sich wie Pinky und Brain zu denken, hier, ich werde jetzt das weltbeherrschende Endanwender-Tool und kann dann Plattformen in allen möglichen Verticals hochziehen, wie beispielsweise im E-Commerce. Die Nummer, die haben sie halt nicht.
Genau, aber wie zurück zu meiner Aussage und zu der stehe ich, die Schlacht um B2B hat noch nicht mal richtig angefangen. Da ist Mistral in meiner Wahrnehmung eher in einer besseren Position als OpenAI. Nochmal, die Schlacht um B2B hat noch nicht mal angefangen. Für alle, die es nicht wissen, ich war gerade wieder mal im Silicon Valley und zwar nicht, weil ich da Urlaub gemacht habe, sondern beim Kunden. Selbst in den USA ist die Schlacht um den B2B-Kunden lange nicht geschlagen. Und da reden wir von technologisch sehr viel weiterentwickelten Kunden. Die B2B-Flanke ist völlig offen. Und da ist noch viel Musik drin, wirklich. Da werden wir noch viel spannende Dinge sehen. Da wird natürlich auch nicht über eine Anwendung geredet, sondern natürlich über die Foundational Models. Da ist noch viel zu tun und viel zu machen. Da reden wir natürlich auch über andere Zeitzyklen. Und da siehst du halt auch, und ich glaube, das ist so der Punkt, vielleicht vertiefen wir das mal in der nächsten Folge, wie sehr sich B2C und die singuläre Anwenderproduktivität quasi abgekoppelt hat von der Business-Realität, gerade in den letzten so 12 Monaten. Und das ist sicherlich etwas, was den meisten überhaupt gar nicht auf dem Schirm ist. Und deswegen die Schlacht um B2B und auch alles, was in den Raum Business, ob das jetzt Business to Government oder sonst irgendwas auch ist, ist es noch lange nicht geschlagen. Und da ist in meiner Wahrnehmung Mistral sogar, insbesondere für die Europäischen, aber auch für andere Player, denn auch Souveränität oder qualitativ hochwertige Produkte ist auch für die USA ein interessanter Move, noch lange nicht geschlagen und noch lange nicht entschieden. Und da kommt es halt manchmal auch auf andere Dinge an, als nur einen shiny Object und zu behaupten, wir sind die Tollsten und bauen dann AGI, sondern das sorgt halt genau häufig auch vielleicht für die falschen Rückschlüsse. Also deswegen, die Schlacht im B2B und was da wirklich gerade abgeht, steht noch auf einem ganz anderen Papier als B2C und die Welten haben fast nichts mehr miteinander zu tun.
Ja, da frage ich jetzt noch ganz kurz und dann hören wir aber wirklich auf. Wenn ich mir Mistral anschaue, ich nehme jetzt einfach mal mich selber als Beispiel. Ich nutze ChatGPT, um einfache Bilder zur Illustration in Artikeln zu entwerfen, Illustrationen. Ich verwende Claude, um aus Recherchen und Materialien Contentstücke zu generieren. Ich habe Workflows damit automatisiert, wo dann der Content, den ich generiert habe, über deren Konnektoren dann irgendwohin ausgespielt werden, wo ich dann einen LinkedIn-Post gleich aus Claude rausschicken kann, eine E-Mail aus Claude formulieren kann. Das nimmt sehr, sehr viel Friktion raus, weil man nicht zwischen vielen Systemen wechseln muss. Wenn ich jetzt versuchen würde, sowas Ähnliches wie diese Claude-Projektfunktion und auf Mistral umzusetzen, kann man das in gleicher Qualität?
Im LeChat hast du das noch nicht ganz. Also LeChat hat das noch nicht ganz. Ich denke, das werden sie eventuell nachziehen, wenn sie denn möchten, dass sie mehr B2C-Konsumenten haben. Wenn sie das nicht wollen, was ich nachvollziehen könnte, immerhin Mistral ist zum Beispiel hart als die Gen-AI-Lösung, die Total Energies einsetzt. Also die sind ganz anders, Total Energies, auch Franzosen, ne? Also da ist man auch da ist man auch dran. Finde ich auch schön, dass da so quasi das europäische Spirit auch so gelebt wird, dass die Gen-AI-Lösung, die Total Energies einsetzt, auch wirklich dann eben Mistral ist. Wenn Mistral sich entscheidet, mehr auf die Consumer zu gehen, dann werden sie da sicherlich nachziehen und ähnliche Funktionalitäten anbieten. Wenn sie das nicht tun, ich denke, ein bisschen werden sie nachziehen. Nicht alles ist momentan vorhanden. Wenn sie das nicht tun wollen, dann können wir daraus rückschließen, dass sie einfach einen höheren Fokus auf die B2B-Seite setzen werden. Wie gesagt, dort sind die Anforderungsprofile komplett anders und ich glaube, da passiert momentan auch insbesondere in den deutschen Unternehmen oder generell, andersrum gesprochen, das ist nicht nur in Deutschland so, wenn ich auf meine internationalen Kunden, ist es die gleiche Abholnummer, die ich da an der Stelle leisten muss, dass diese Sachen halt einfach nicht mehr miteinander vergleichbar sind. Der Workload und die Ideen, die du in der B2B-Welt umsetzen musst, ist was anderes als in der B2C-Welt. Und deine persönliche Produktivität, die dich durch ein Tool wie Claude hebeln kannst, ist keine repräsentative Aussage für die Produktivität eines Teams, / für die Produktivität oder Effektivität eines Gesamtunternehmens. Und das ist die Herausforderung, die allein im Kopf erstmal für viele Leute stattfinden muss. Und Mistral hat einen Teil der Funktionalitäten in ihrem LeChat, aber nicht komplett alle. Und dann ist die Frage, ob die sich Unternehmen strategisch mehr in diese Richtung, dass sie das, wenn es sinnvoll ist, und gerade sind die Sachen relativ gut nachzubauen, also das ist irgendwie kein Hexenwerk, ich denke, die werden da einiges nachziehen. Aber ich würde mal auch der Move mit den Holländern spricht eher dafür, dass sie nochmal stärker in eine B2B-Richtung denken. Noch langfristig liegt da die Kohle, Ende der Diskussion. Die liegt gar nicht im B2C-Markt, so wie das immer ist.
Okay, und im Moment ist es ja auch eher so, dass die Kosten im B2C-Markt hängen. Also
genau, es ist die Nutzerzahlen und die Kosten hängen in B2C rum.
Ja, ich sehe das bei Claude beispielsweise, wo ich anfangs noch kein einziges Mal in irgendwelche Nutzungslimits bei Max reingerannt bin, renne ich das jetzt oft, manchmal sogar so hart, dass ich an dem Tag dann gar nicht mehr weiterarbeiten konnte.
Ja, besonders wenn du auf dem 4-1er versehentlich läufst, anstatt was die Idee man meistens gar nicht braucht, aber wenn du versehentlich einmal im 4-1 zu lang bist oder halt eigentlich auf dem 4-0er, wo da eigentlich der 3-7er ausreicht, dann merkst du sofort, dass du in Limits reinläufst. Ja.
Genau, ich hab einen Report ausgeben lassen, wo er Zeug zusammen recherchieren sollte und dann hat er mir den Mark mal wieder auf Englisch ausgegeben, was für mich nicht schlimm ist, aber ich wollte das auf Deutsch weiterverarbeiten und zu einem deutschen Text pressen. Deswegen habe ich dann gesagt, mach's auf, übersetze es bitte auf Deutsche. Als ich dann auf Enter gedrückt habe, dachte ich, fuck, die Recherche hast du mit 4 durchgeführt. Jetzt sagst du eben auch mit 4. Und dann war er nach 30 Sekunden, hat er mich komplett rausgeschlossen und hat gesagt, so, nee, sorry, du bist in dein Nutzerlimit reingelaufen. Ich konnte dann für den Rest des Tages eigentlich nichts mehr anfangen mit Claude. Und das hatte ich vorher noch nie wirklich gehabt. Also ich habe immer mal so Dinger gehabt, so wie, keine Ahnung, jetzt musst du ein bisschen bremsen, komm in einer halben Stunde wieder oder sowas. Aber so, cut, so, du bist jetzt raus für heute, du kannst gehen. Das hatte ich noch nicht. Und an der Stelle habe ich dann für mich beschlossen, festzustellen, dass die hart aufs Geld aufpassen müssen. Weil so ein Prosumer-Nutzer, der da halt mal irgendwie Research macht und dann da 20 von diesen Anfragen rausschickt und da Tokens verbrennt, weil die ganzen 90-Euro-Nutzer, das sind Heavy-User. Die verbrennen Token ganz klar. Wir experimentieren auch ganz viel. Ich meine, du schmeißt irgendwas rein und sag ihm, mach das mal. Und dann kommt er nach einer Viertelstunde wieder und hat irgendwas und guckst dir es an und denkst, ach scheiße, da habe ich mich beim Prompt vertippt und machst das Ding nochmal. Und brennst nochmal die gleiche Tokenspur dadurch. Irgendwann kriegst du Angst und denkst, jetzt muss ich einen Baum pflanzen. Aber klar, logisch, ne? Wenn Mistral sich auf sowas einlässt, in Anführungszeichen, dann explodiert ihnen natürlich ihre Kostenstruktur. Von dem her gesehen, verstehe ich deine Einschätzung oder Einordnung, dass du sagst, die werden sich da nicht so arg aus dem Fenster lehnen, wie es die anderen machen. Weil sie halt auch nicht die gleichen Wetten im Laufen haben.
Nö, also wie gesagt, und das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, wir kommen zurück zu Mature Technology, Normalizing of AI. Das heißt, du wirst einfach Divergenz in den Geschäftsmodellen, in den Ansätzen sehen. Und da bewegen wir uns halt jetzt hinein. Was aber auch gut ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht nehmen wir damit ein bisschen Bullshit-Faktor aus dem ganzen Geblubber raus. Naja, Hoffnung darf man ja haben.
Und das, glaube ich, würde ich schon fast als Schlusswort nehmen. Dein philosophischer Abschluss.
So, wir haben auch wieder über eine Stunde gelabert. Damit sind wir dann zurück. Hier ist eure neue Folge von Layer A8 und 9. Und wir sehen uns und hören uns dann hoffentlich ganz bald wieder.
Genau. Und vielleicht einigen wir uns irgendwann, ob wir Layer 8 9 sagen oder ob
aber
wir Layer 8
9 sagen. Nee, das einigen wir uns nicht drauf. Das müssen wir regelmäßig im Diskurs erörtern.
Ja, das werden wir tun. Live natürlich.
Natürlich. Stundenlang.
Ja. Selbstverständlich. Ja, ach, apropos live, genau, das vielleicht jetzt ruiniere ich dein philosophisches Schlusswort. Wir wollten irgendwann, entschuldige bitte, wir wollten irgendwann mal eine Live-Folge machen. Schreibt uns doch mal, was ihr davon haltet, ob ihr euch da auch anmelden würdet und vorbeikommen würdet, weil wir uns natürlich auch auf Interaktion freuen, auf Feedback, auf Kommentare freuen und uns brennend dafür interessieren, wofür ihr euch interessiert. Ja, das war's. Herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und habt einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.